Ein herzliches Willkommen zu diesem Abendvortrag. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung, mit euch ja fast ein ganzes Wochenende oder ein halbes Wochenende zu verbringen. Auch am morgigen Tag werden wir zusammen sein. Einige von euch sind mir ja bekannt aus kürzerer oder längerer Vergangenheit. Und auch die Region ist mir nicht ganz unbekannt. Ich komme aus Bayreuth, wie man mir vielleicht noch anhört, und meine Frau kommt aus Nürnberg. Meine erste Stelle als Prediger war in Augsburg, insofern ist Gunzenhausen in der Mitte davon. Ja, ich war also viele Jahre als Prediger tätig in verschiedenen Gebieten und Bezirken in Süddeutschland und habe dann das Institut für Weiterbildung der Freikirche geleitet in Deutschland und bin seit 6 Jahren in Friedensau als Dozent für praktische Theologie zunächst, jetzt als Rektor. Und freue mich immer wieder, wenn ich in die Gemeinden gehen kann, zur Predigt oder zu solchen Wochenenden und ja, Kontakt, Gespräche mit den Geschwistern haben kann, mit den Gästen und auch ein bisschen die Hochschule Friedensau vorstellen. Das können wir morgen noch machen. Ja, meine Frau ist dabei. Wir haben 3 Kinder, die sind nicht dabei. Wir haben 4 3/4 Enkelkinder. Und sind in Friedensau, wie gesagt, zu zweit seit 5, 6 Jahren. Der bekannte und berühmte Theologe Karl Barth hielt einmal Vorträge und nach einem Vortrag sprach eine ältere Dame mit ihm. Diese Dame war etwas anstrengend und sie verwickelte ihn ins Gespräch und stellte ihm viele Fragen. Und unter anderem stellte sie ihm auch die Frage: Herr Professor, werden wir auch im Himmel ganz gewiss unsere Lieben wiedersehen? Daraufhin sah Karl Barth die Dame scharf an und sagte: Ja, aber die anderen auch. Karl Barth war offensichtlich tatsächlich ein humorvoller Mensch, denn als ihm eines Tages mitgeteilt wurde, dass der Papst, das war damals Johannes der 23., die Meinung geäußert habe, dass er, Karl Barth, der größte lebende Theologe sei, meinte Karl Barth: Vielleicht ist das mit der Unfehlbarkeit des Papstes doch nicht so verkehrt. Ja, also ein Theologe, der offensichtlich Humor hatte und sicherlich nicht der Einzige. Aber ob dann auch Humor ein Thema in der Bibel ist, ob Humor zum christlichen Glauben dazu passt, das ist ja noch eine weiterführende Frage. Man könnte sich ja die Frage stellen, gibt es denn nicht wichtigere Themen? Und lohnt es sich hier so ein halbes Wochenende, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Das ist doch vielleicht etwas exotisch. Humor und Lachen auf der einen Seite, Kirche und Glaube auf der anderen Seite, das passt nicht zusammen, meinen manche. Der Kirchenvater Chrysostomos, er lebte im 4. Jahrhundert nach Christus, hat gesagt: Christus hat nie gelacht. Und seitdem hat sich offensichtlich die Meinung verbreitet, dass das Lachen bei den Christen und in der Kirche keinen Platz habe. Ist das Christentum eine humorlose Religion? Oder ist es vielleicht doch ganz anders? Gehören Glaube und Humor nicht doch zusammen? Sind sie vielleicht sogar wesensmäßig miteinander verwandt? Diesen Fragen werden wir versuchen, heute und vor allen Dingen dann auch morgen Vormittag nachzugehen. Nähern wir uns diesem Thema vielleicht mal etwas persönlicher. 97% aller Menschen halten sich selbst für humorvoll. Ob sie es auch sind, mag man dahingestellt lassen. 97% wären ja fast alle hier, ne? Ich würde euch aber gerne mal so zu Beginn die Frage stellen: Was versteht ihr eigentlich unter Humor? Welche Gedanken, welche Empfindungen, vielleicht welche Begriffe kommen euch, die ihr mit diesem Wort, mit diesem Begriff Humor verbindet? Was fällt euch dazu ein? Könnt ihr mir gerne einfach mal so zurufen. Ja, das bekannte Sprichwort, Dankeschön. Was noch? So eine freudige Grundhaltung im Leben, ja.
Ein gewisser Optimismus oder Zuversicht kann das zum Ausdruck bringen.
Optimismus, Dankeschön.
Bitte. Wo hat das mit Überraschungen zu tun?
Aha. Ja.
Ich denke, das hat auch mit Weisheit zu tun.
Aha.
Ja, wie man das nicht nur einen einzigen Aspekt hervorhebt, sondern es gibt einiges dazu.
Aha.
Bei einigen kann man auch lachen.
Ja. Auch das deutsche Wort Witz hat ja eine doppelte Bedeutung, ja, ist der Witz, den man sich so erzählt. Witz heißt aber auch Gewitztheit, hat was mit Klugheit, mit Verstand, mit Weisheit vielleicht zu tun, ja. Ja, was ist Humor? Vielleicht gehört diese Frage auch in die Kategorie, dass man sagen könnte, jeder weiß es, aber keiner kann es wirklich richtig erklären. Es gibt mittlerweile und auch schon seit einiger Zeit wissenschaftliche Forschungen über den Humor. In verschiedenen Disziplinen, die sich mit dem Humor befassen. Trotzdem gibt es das Zitat, Humor ist trotzdem noch ein Phänomen, das weitgehend ungeklärt ist. Wir können dem Begriff zumindest nachgehen. Das Wort Humor kommt vom lateinischen Humor und meint eigentlich zunächst Flüssigkeit. Gemeint sind nämlich die Körperflüssigkeiten, so wie man sich das früher vorgestellt hat, die Flüssigkeiten oder die Säfte im menschlichen Körper, die im richtigen Mischungsverhältnis das Wohlbefinden eines Menschen bewirken sollen. Und dieses Wohlbefinden des Menschen würde sich dann in einer positiven, heiteren Grundstimmung ausdrücken. Und so hat sich dieses Wort dann auch im deutschen Sprachgebrauch weiterentwickelt mit der Bedeutung Laune, Neigung oder eben dann spezieller die Grundheiterkeit, die dem menschlichen Wesen so diese eigene Färbung gibt. Daran sehen wir schon, dass Humor nicht in erster Linie eine bestimmte Technik, eine verschiedene Methoden beinhaltet, sondern zunächst eine Lebenshaltung, eine innere Einstellung ist. Ein Wesenszug, könnte man sagen. Humor, so hat es jemand ausgedrückt, ist eine Deklaration der Würde, eine Bekräftigung der Überlegenheit des Menschen über das, was ihm passiert. Und genau in diesem Sinne passt dieses Sprichwort, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also trotz mancher Widrigkeiten, trotz mancher Ungereimtheiten, Herausforderungen im Leben, man überwindet sozusagen mit diesem Humor, mit dieser Grundhaltung, mit der Trotzdemhaltung. Von daher so ein ganz kleiner Ausflug in verschiedene Arten oder Entstehungstheorien zum Humor. Was macht es aus, was uns dann lächeln oder schmunzeln oder lachen lässt? Humor, so sagt eine These, hat es immer irgendwie mit Inkongruenz, mit Spannungen, mit Dissonanzen, mit Diskrepanzen, mit Gegensätzen zu tun. Zum Beispiel mit dem Gegensatz zwischen Groß und Klein. Vor allen Dingen dann, wenn das Große, das scheinbar Große, Aufgeblähte, dann durch den Humor klein und zurechtgestutzt wird. So wie in dieser Geschichte. Ein amerikanischer Farmer spricht in einem englischen Lokal darüber, wie groß seine Farm ist. Ich habe so viel Land, prahlt er, dass ich 3 Tage brauche, um es mit dem Auto zu umfahren. Und dann schaut er in die Runde, um bewundernde Blicke einzusammeln. Schließlich nickt einer der Zuhörer verständnisvoll und sagt, ja, so ein Auto hatte ich auch mal. Hier wird also das Groß- und Wichtigtuerische mit dieser Bemerkung klein gemacht, die Luft sozusagen abgelassen. Diese Spannung, diese Gegensätze können auch zwischen dem Erhabenen und dem Trivialen, dem Einfachen und Gemeinen entstehen, dem Banalen, wie in dieser wahren Begebenheit. Der englische Evangelist Spurgeon verstand es ganz gut, nach seinen Vorträgen oder nach seinen Predigten Geld einzusammeln. Natürlich nicht für sich, sondern für einen guten Zweck. Zu dieser Sammlung ließ er immer seinen alten Hut durch die Reihen gehen, der dann durch die Sammlung gefüllt wurde. Eines Tages beschlossen seine Gemeindeglieder, ihn zu ärgern und nichts in den Hut zu legen. Natürlich würden sie es dann später machen. So geschah es auch nach seiner Predigt. Als er sammeln wollte, kam der Hut leer zurück. Nun war es damals Sitte, dass man mit diesen Gaben zum Altar ging, um ein Dankgebet dafür zu sprechen. Jetzt war die ganze Gemeinde gespannt, wie würde sich jetzt Spurgeon verhalten. Spurgeon nahm den leeren Hut, wandte sich zum Altar und betete: Lieber Gott, ich danke dir, dass diese Leute mir wenigstens meinen alten Hut zurückgegeben haben. Humor zeigt dann auch den Gegensatz auf zwischen dem menschlichen Verhalten, wie es sein sollte, und wie es häufig in Wirklichkeit ist. Das, was wir manchmal mit Heuchelei bezeichnen. Durch humorvolle Bemerkungen wird Heuchelei übertrieben dargestellt und dann dadurch demaskiert oder sogar lächerlich gemacht. Wir werden sehen, dass das eine Methode ist, der sich dann auch Jesus im Neuen Testament bedient hat. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Techniken, die wir zum Humor dazu rechnen würden. Die Schlagfertigkeit, der Witz in seiner doppelten Bedeutung, also eine gewitzte Antwort, ein Wortspiel, die Ironie und vor allen Dingen die Selbstironie. Für mich ist die Selbstironie eigentlich der höchste Ausdruck von Humor, wenn ich über mich selbst auch lachen kann, wenn ich mich selbst nicht allzu ernst nehmen muss, wenn ich sozusagen auch von mir mal ein bisschen Abstand nehmen kann mit einer ironischen Bemerkung, ist das Ausdruck des Humors. Die Übertreibung, die Paradoxie. Ihr wisst ja, paradox ist, wenn ein Rechtsanwalt Linkshänder ist. Oder dieses Paradox wird uns hier in Franken besonders gut gefallen. Der Bayer ist eine Synthese aus preußischem Charme und österreichischer Disziplin. Hier gibt es sogar ein doppeltes Paradox, ja? Preußischer Charme und österreichische Disziplin. Gut. Welches Sinn hat der Humor? Auch hier gibt es verschiedene Theorien. Ich will das nicht in Ausführlichkeit darstellen. Es gibt die Betrachtungsweise aus der psychologischen Perspektive. Da gibt es schon seit Aristoteles die Meinung, dass der Humor ein Ausdruck der Überlegenheit ist. Also wenn ich mich sozusagen lustig machen kann über jemanden, bringe ich meine Überlegenheit zum Ausdruck. In der Tat war im Altertum, in der Antike, Humor häufig von höhergestellten Persönlichkeiten über niedriggestellte Persönlichkeiten ausgedrückt worden, was dann diese manchmal lächerlich machte. Diese Form hat sich, denke ich, nicht oder nicht mehr vorwiegend gehalten. Vielmehr wurde uns seit Freud klargemacht, dass der Humor eine Auflösung von inneren Spannungen sein kann. Wenn eine Spannung im Menschen entsteht, nach Freud ist es ja vor allen Dingen die Spannung zwischen dem Über-Ich, also zwischen den Regeln und Geboten, die der Mensch halten muss, und den Trieben, die er selbst hat und dagegen angehen möchte, so kann sich das im Humor zum Ausdruck bringen. Humor kann aber auch ganz einfach ein Ausdruck des Glücksgefühls sein. Soziologisch betrachtet gibt es die Beobachtung, dass in Regimes, vor allen Dingen in totalitären Regimes, der Humor ein Ventil ist gegen diese Unterdrückung. Wir kennen hier vor allen Dingen die Witze aus der DDR oder auch aus der UdSSR, wie zum Beispiel dieser hier in der DDR passiert. Es gibt eine Direktive von der Regierung an alle Fleischerläden mit folgendem Wortlaut: Es muss garantiert werden, dass in jedem Fleischerladen wenigstens eine Wurst am Haken hängt. Es häufen sich nämlich die Fälle, dass die Leute nach den Kacheln fragen. Also ein Ausdruck gegen die missratene Planwirtschaft durch solche Art Witze, da kennt ihr sicherlich selber auch noch eine ganze Menge anderer. Es gibt auch die Theorie, dass Witze auch die Zusammengehörigkeit von Gruppen stärken. Wir kennen das, Witze in bestimmten Berufsgruppen, ja, Ärztewitze, Pfarrerwitze und so weiter. Erzähle ich euch jetzt keinen. Man hat auch festgestellt, dass unterschiedliche, und das ist vielleicht nochmal ganz bemerkenswert, dass in unterschiedlichen Kulturen und auch Bevölkerungsgruppen Witze und Humor auch unterschiedlich verstanden wird. Das ist sicherlich leichter nachvollziehbar, wenn man jetzt beispielsweise unsere Kultur mit einer östlichen, also asiatischen Kultur vergleicht. Aber auch innerhalb Europa hat man festgestellt, lachen Menschen über unterschiedliche Dinge. Was in Holland witzig ist, muss es nicht in der Schweiz sein und umgekehrt. Und auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Worüber Männer lachen, finden Frauen nicht lustig, manchmal und umgekehrt. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass man dann manchmal auch ein bisschen vorsichtiger im Umgang miteinander vorgeht, um den Humor oder den Witz einzusetzen. Und schließlich die Begründung auch aus der körperlichen Betrachtungsweise, das kann ich jetzt nur so wiedergeben, Mediziner haben wir ja hier. Lachen ist gesund, weil Lachen Stress abbaut. Biochemische Prozesse im Gehirn bremsen die Stresshormone und setzen glücksbringende Morphine frei. Lachen verbrennt auch Kalorien. 80 verschiedene Muskeln werden beim herzhaften Lachen bewegt. Die Pulsfrequenz kann beim Lachen bis 120 steigern. Und ihr kennt das sicherlich, dass auch im Krankenhaus gezielt Clowns beispielsweise eingesetzt werden oder Humor eingesetzt wird, um die Menschen, vor allen Dingen Kinder, aber auch Erwachsene, schneller zur Genesung zu bringen. Soweit vielleicht dieser kleine Ausflug in die Theorie. Bei dem könnte man jetzt ja schon zu der Frage kommen, schön und gut, gibt es aber jetzt irgendwie auch einen speziellen christlichen Humor? Dazu will ich morgen in der Predigt einiges sagen. Heute wollen wir uns die Frage stellen, ist denn Humor auch in der Bibel zu finden? Passt das also zusammen? Und vielleicht stellt sich ja sogar die Frage, hat Gott Humor? Ein amerikanischer Evangelist im 19. Jahrhundert, Billy Sunday war sein Name, dem wurde diese Frage einmal gestellt von seinen Zuhörern, hat Gott Humor? Er hat geantwortet, natürlich hat Gott Humor. Warum hat er sonst den Affen geschaffen und die Hyäne und einige von euch? Natürlich wissen wir letztlich nicht, über das Wesen Gottes solche Aussagen zu machen, aber es ist doch bezeichnend, dass wir Menschen die Fähigkeit offensichtlich zum Lachen haben und wo nicht her, wenn nicht von unserem Schöpfer. Und es scheint tatsächlich so, dass Gott auch bei seiner Schöpfung einiges an Kreativität, an Freude und ja vielleicht auch an Humor in seine Schöpfung gelegt hat, wenn wir auch heute noch bei manchem zum Lächeln und Schmunzeln angeregt werden. Denkt an den watschelnden Gang einer Ente, an das Spiel von jungen Kätzchen oder von jungen Hunden. Das sind sicherlich Ausdrucksformen der Lebensfreude und, wenn man so will, auch des Humors. Humor in der Bibel. Man ist sich heute in der theologischen Forschung einig darüber, dass sich Humor in der Bibel finden wird. Im Alten Testament, beginnen wir mit dem Alten Testament, wird von Gott sogar ausdrücklich gesagt, dass er lacht. In den Psalmen kommt das einige Male vor, die Texte werden wir jetzt nicht alle lesen, aber wenn ihr das mit notieren wollt, Psalm 2, Vers 4, 37, Vers 13, 59, Vers 9, wird gesagt, dass Gott über seine Feinde lacht. Können wir natürlich fragen, ist das wirklich Humor, wenn man Menschen auslacht, auch wenn es die Feinde sind? Zumindest findet sich hier Gott als ein Lachender beschrieben. Viel bezeichnender ist aber, dass im Alten Testament Geschichten berichtet werden, die man sich mit einem Schmunzeln oder mit einem Augenzwinkern vorstellen kann, dass sie erzählt wird oder auch gehört wird. Beginnen wir mit der Geschichte des Elia auf dem Berg Karmel. Im 1. Könige 18, wenn ihr das mitlesen wollt, im 1. Buch Könige Kapitel 18 ist diese Geschichte berichtet. Ich denke, ihr kennt sie. Elia ruft das Volk auf dem Berg Karmel zusammen, um es zu einer Entscheidung für Gott aufzurufen. Und seine Kontrahenten sind die Baalspriester und es soll ja nun das Opfertier durch Feuer vom Himmel entzündet werden. Und in diesem Zusammenhang heißt es ausdrücklich, dass Elia die Priester verspottete. Im Vers 27 heißt es, ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle, Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Ich habe das jetzt mit diesem ironischen Unterton gelesen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es auch genau so oder ähnlich von Elia ausgedrückt wurde, weil er tatsächlich ja hier seine Gegner ja eigentlich auch ein bisschen lächerlich machen wollte vor dem Volk. Die Situation wird aber noch lächerlicher dadurch, dass es so wirkt, als ob die Baalspriester diesen Spott oder diese feine Ironie des Elia gar nicht verstehen, sondern das Ergebnis ist, Vers 28, sie schrien noch lauter und ritzten sich. Das heißt, sie haben quasi diese Aufforderung des Elia wörtlich genommen und haben wirklich versucht, ihren Gott aufzuwecken, der offensichtlich schläft oder sonst wie spazieren gegangen ist. Im weiteren Verlauf zieht sich so dieser feine Spott des Schreibers noch durch das Geschehen, bis natürlich am Ende dann die Geschichte dadurch aufgelöst wird, dass ja tatsächlich die Priester mit ihrem Baalgott Gott Baal verlieren und sich eben Gott Yahweh zu Elia bekennt. Nun könnte man natürlich auch fragen, ist diese Form der Ironie, was sicherlich ein Stilmittel des Humors ist, hier tatsächlich angemessen, wenn man sich sozusagen über, heute würden wir sagen, Andersgläubige lustig macht. Ja. Ihr kennt die Diskussion, die es heute in unseren Medien gibt, wie weit darf man andere Religionen humorvoll oder wie auch immer satirisch darstellen. Der Islam findet das gar nicht lustig. Ich denke auch, manchmal geht es uns Christen zu weit, ja, was in den Medien auch hier an Satire oder so getrieben wird. Insofern würde ich sagen, unsere Kultur heute würde sicherlich den Umgang mit Andersgläubigen oder mit anderen Religionen vielleicht auch anders handhaben. Nur in diesem Zusammenhang, und darum geht es ja in der Geschichte des Elia, wo die Allmacht Gottes gegenüber der Ohnmacht der Götzen herausgestellt werden soll, ist es sicherlich eine Botschaft, die bei den Hörern und Lesern angekommen ist. Das Gleiche macht übrigens Jesaja. Ich nenne jetzt nur den Text. Jesaja 44 findet sich diese Beschreibung, dass Jesaja sich auch ausdrücklich über Götzenbildner lustig macht. Ja? Und da sagt er, fällt einer einen Baum, mit der einen Hälfte des Baumes macht er sich ein Feuer und wärmt sich und brät sein Mittagessen und mit der anderen Hälfte schnitzt er ein Götzenbild und betet es an. Und dadurch wird sozusagen die Lächerlichkeit des Götzenglaubens ja noch gesteigert. Man sagt, das gleiche Holz, mit dem man zwei verschiedene Dinge macht. Und der Witz besteht ja auch darin, dass Jesaja so tut, als ob der Götzenanbeter tatsächlich meint, das Holz sei sein Gott. Natürlich gab es die Vorstellung, dass es einen Gott dahinter gibt und das Holz ist nur das Abbild. Aber Jesaja macht das noch lächerlicher, indem er sagt, ja, ich bete dir das gleiche Holz an, was er auf der anderen Seite verheizt. Ein weiteres Beispiel ist Amos. Amos, wenn ihr das vielleicht mal mit aufschlagen wollt, im Buch Amos Kapitel 4, wendet auch diese Ironie an, wenn er sagt, Amos 4, Vers 4, kommt nach Bethel und nach Gilgal, um dort noch viel mehr zu sündigen. Amos 4, Vers 4. Kommt nach Bethel und sündigt, nach Gilgal und sündigt noch mehr. Natürlich will der Prophet das Volk nicht zum Sündigen auffordern, er will ja genau das Gegenteil. Aber indem er das in dieser Weise übertreibt und zuspitzt, also Ironie verwendet, Ironie sagt ja das Gegenteil von dem, was es meint, wird es hier offensichtlich, bringt eure Schlachtopfer und so weiter, fügt er dann ja noch an. Das Ganze wird dadurch noch verschärft, dass er im Kapitel danach, im Kapitel 5, Vers 5 sagt, geht nicht nach Bethel und nicht nach Gilgal. Also dazu, wo er sie zunächst auffordert, scheinbar auffordert, das lehnt er nachher ab. Und das ist ja eigentlich, was er will. Natürlich will er nicht, dass sie dorthin gehen und sündigen. Aber durch seine ironische, spöttische Bemerkung macht er das deutlich oder stellt es noch stärker heraus. Und auch im Kapitel 5, ich finde, dass man diese Begebenheit eigentlich nur mit einem leichten Schmunzeln lesen kann. Ich lese euch das mal vor, Amos 5 im Kapitel 19, Vers 18 schon. Weh, die ihr den Tag des Herrn herbeiwünscht, was soll er euch? Der Tag des Herrn ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie jemand vor dem Löwen flieht und der Bär begegnet ihm. Und er kommt ins Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, da beißt ihn die Schlange. Man könnte sich das ja mal so als einen kleinen Comicfilm vorstellen. Ja? Da ist jemand auf der Flucht vor dem Löwen, endlich hat er ihn abgehängt, plötzlich steht der Bär vor ihm. Jetzt rennt er vor dem Bären weg, rettet sich an ein Haus, macht die Tür zu, der Bär ist draußen, lehnt sich an die Wand und da beißt ihn die Schlange. Das hat ja schon fast eine Slapstick-artige Wirkung, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Und Amos will damit sagen, so unausweichlich ist das Gericht Gottes, wenn ihr so weiterlebt. Ja? Ihr könnt versuchen, vor dem Löwen und vor dem Bären davon zu laufen, am Ende beißt euch wenigstens die Schlange. Ja? Nun zu einigen Geschichten, die uns in der Bibel berichtet werden, die, wie ich finde, humorvolle Züge aufweisen. Die erste Geschichte ist der Turmbau zu Babel im 1. Buch Mose, Kapitel 11, wenn ihr das mitlesen wollt. Und vielleicht darf ich euch ein bisschen mit einbeziehen. Ich denke, die Geschichte ist bekannt. 1. Buch Mose, Kapitel 11. Und auf dem Hintergrund dessen, was wir so in aller Kürze zu dem Humor sagten, wie Humor wirkt, wessen er sich bedient, denkt an die Gegensätze zwischen Groß und Klein, zwischen dem aufgeblasenen, scheinbar Großen und dem wahren Maß, das dem Menschen zusteht. Mit diesem Hintergrund, wo würdet ihr sagen, hat diese Geschichte des Turmbaus zu Babel so einen hintergründigen, tiefsinnigen Humor? Findet ihr eine Aussage oder Aussagen in dieser Erzählung, wo ihr sagt, da kommt man so ein bisschen in Schmunzeln? Bitte schön. Ganz genau. Ganz genau. Vielen Dank. Die Menschen bauen einen Turm, ja, und bilden sich ein, die könnten den so hoch bauen, dass sie schon den Himmel erreichen. Und sind vielleicht auch in der Meinung. Ja. Und hier wird ausdrücklich gesagt, Gott muss herabfahren, um zu gucken, diesen großen Turm überhaupt zu erkennen. Ja. Und das wird dadurch ja noch übertrieben, dass man natürlich von dem allmächtigen Gott erwarten kann, dass er auch vom Himmel den Turm sieht. Aber nee, er muss hier herunterkommen, um den Turm überhaupt zu sehen. Und dann wird damit ja gesagt, ihr Menschlein, ja, was bläht ihr euch so auf? Dieser große Turm ist ja noch nicht mal von Gott zu sehen aus der Ferne. Dankeschön. Gibt es noch Elemente, die euch hier zum Schmunzeln anregen? Was ist das Ziel der Menschen? Was sagen sie am Anfang? Vers 4, wir wollen uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Das wollen sie verhindern mit diesem Turmbau. Und Vers 8 heißt es, so zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde. Also fast der gleiche Wortlaut, nur umgekehrt. Genau das, was sie wollten, wird nicht erreicht, sondern das Gegenteil. Und dann klingt es nochmal wie ein Echo, wie ein spöttisches Echo fast hinterher, Vers 9, der Name heißt Babel, weil der Herr sie dort verwirrt hat und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Also wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf, das klingt fast so am Ende wie Edge. Gott hat euch doch zerstreut, ihr konntet es nicht verhindern. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass diese Geschichte, die ja zunächst mündlich weitererzählt wurde, bevor sie dann aufgeschrieben wurde in der Bibel, dass diese Geschichte immer so mit einem kleinen Schmunzeln weitererzählt wurde. Und damit können wir auch schon festhalten, was wir später noch sehen werden. Damit hat der Humor eine pädagogische Funktion. Das heißt, er will es ermöglichen oder vielleicht erleichtern, dass der Mensch etwas lernt. Dass eine Geschichte, die mit dem leichten Schmunzeln gehört werden kann, vielleicht leichter behalten und angewandt werden kann. Eine weitere Geschichte ist die Geschichte von Bileam. Im 4. Buch Mose, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. Wir lesen das jetzt auch nicht ganz, denn ich denke, die Geschichte ist auch größtenteils bekannt. Also das 4. Buch Mose im Kapitel 22. Geht dann noch weiter, 23, 24. Wofür ist die Geschichte des Bileam so auf den ersten Blick bekannt? Was meint ihr? Woran denkt man bei Bileam zuerst? Ganz genau, genau. Das lehnt er zunächst ab, ja, als der heidnische König zu ihm kommt und sagt, du bist ja ein Prophet, ich komme mit dem Volk Israel nicht anders zurecht, du kannst das mal verfluchen. Dann betet er erst zu Gott, ob er das soll. Das ist eigentlich auch schon komisch, ne? Muss ich Gott fragen, ob ich sein Volk verfluchen darf? Okay, und Gott sagt nein und dann macht er es auch nicht. Und dann kommt der König zum zweites Mal und dann fragt er nochmal und dann sagt Gott, okay, geh mit. So, und was passiert dann auf dem Weg? Die Geschichte kennen ja aus der Kindersabbatschule. Der Esel. Der Esel beginnt zu sprechen. Das ist schon komisch, oder? Wenn eine Geschichte erzählt wird, wo der Esel plötzlich mit dem Bileam spricht. Noch komischer ist allerdings, dass der Bileam sich nicht darüber wundert. Also wenn euer Esel oder euer Hund mit euch sprechen würde, ihr würdet doch vor Schreck tot umfallen, oder? Aber der Bileam wundert sich gar nicht drüber. Also hat der Esel schon öfter mit ihm gesprochen? Glaube ich nicht. Auch das ist ja so ein humorvolles, so ein komisches Element. Und nicht nur das, Bileam beginnt jetzt noch mit dem Esel zu diskutieren. Und noch witziger, Bileam verliert das Argument. Der Esel hat nämlich am Ende recht. Und Bileam muss ihm das zugestehen. Der Esel hat ja bei uns so das Attribut, der dumme Esel, ne? Ich weiß nicht, ob es im Orient auch so war. Der dumme Esel ist aber viel klüger als der Prophet. Und vor allen Dingen, der dumme Esel ist in der Lage, Gott zu erkennen, also den Engel Gottes zu erkennen, der sich ihm in den Weg stellt. Und Bileam, der Prophet Gottes, der eigentlich einen Draht zu Gott haben müsste, der erkennt es nicht. Also das ist für mich schon eine hohe Ausdrucksform von Humor, dass der Erzähler hier reinbringt. Ja? Der dumme Esel ist in der Lage, Gottes Erscheinung wahrzunehmen und den Bileam zu kritisieren. Und der Bileam, der ein Prophet Gottes ist, der erkennt das nicht und muss die Kritik des Esels auch noch annehmen. Ja.
Also er konnte es ja fast sehen, weil es ja eigentlich Gott verhindert hat in dem Moment.
Vielen Dank. Und das ist ja auch noch so eine Eigentümlichkeit, dass Gott ihn beim zweiten Mal ihm sagt, okay, du kannst mitgehen mit dem heidnischen König. Aber als er dann unterwegs ist, dann stoppt Gott ihn ja eben durch diesen Esel und sagt ihm dann zwar, okay, du kannst mitgehen, aber eben du kannst nur das tun, was ich sage. Und am Ende kommt dir nur der Segen und nicht der Fluch. Also hier hat man so den Eindruck, Gott spielt auch so ein bisschen mit dem Propheten. Ja? Und auch das, denke ich mir, löst beim Hörer so ein Schmunzeln aus. Weil am Ende ja dann auch wiederum das rauskommt, was Gott will und nicht, was der Mensch will. Nämlich, er kann eben nur segnen und nicht fluchen. Und der Balak, der heidnische König, der eine Menge Geld bezahlt hat, der ist da sowieso der Gelackmeierte, weil er nicht das hat, was er will und auch eine Menge Geld verloren hat. Ein Nebeneffekt. Also auch hier geschieht am Ende genau das Gegenteil von dem, was am Anfang geplant war. Und auch das ist ja so ein Stilmittel des Humors. Ja, am Ende kommt es eben doch ganz anders. Und man könnte fast so den Satz erinnern, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. oder freut sich in dem Fall über den Segen des das Volk Gottes. Nebenbei bemerkt, der Biliam macht ja dann noch eine Weissagung in seinem Segen, der weit über seine Zeit hinaus bis auf Jesus Christus deutet. Ja. Also hier benutzt Gott sozusagen den Biliam dann sogar noch als eine heilsgeschichtliche Figur. Ein ähnliches Element wie das, was wir hier in der Geschichte des Biliam finden, findet sich auch in der Geschichte des Jona. Ihr könnt das Buch Jona aufschlagen, wir lesen das jetzt auch nicht ganz durch, aber ich denke, ihr kennt auch die Geschichte des Jona. Und meine Frage, welche Ausdrucksformen oder Stilmittel des Humors findet ihr denn in dieser Geschichte des Jona? Gibt es durchaus Parallelen zu der Geschichte des Biliam? Genau. Also schon die Vorstellung, vor Gott fliehen zu können, wenn in der ganzen Bibel bekannt wird, Himmel, Erde und Meer und alles ist dein, ja, und er versucht, übers Mittelmeer zu entkommen, ja, das ist eigentlich schon lächerlich, vor Gott fliehen zu wollen. Und in dem Fall geschieht nämlich auch wieder genau das Gegenteil von dem, was der Jona am Anfang will. Jona will eben nicht nach Ninive, sondern von Gott weg. Und am Ende holt Gott und schickt ihn nach Ninive. Das wird auch sprachlich ausgedrückt. Und zwar im Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Jona 1, Vers 3. Jona machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Und in 3, Vers 3 heißt es, Jona machte sich auf und ging nach Ninive. Also hier wird sogar der gleiche Wortlaut gebraucht, aber eben genau mit der entgegengesetzten Richtung, um auch sozusagen sprachlich deutlich zu machen, der Jona kriegt genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte und muss dann doch Gottes Auftrag erfüllen. Gibt es noch andere Merkmale, die ihr hier in dem Bericht der Geschichte des Jona bitteschön entdeckt? Ja.
Er bestellte den Rizinus, mhm. Er bestellte den Wurm und er bestellte den Ostwind.
Ja.
Ich finde es einfach so, ja, irgendwie zum Schmunzeln, dass Gott da Sachen bestellt.
Genau. Und hier sind es ja im Wesentlichen auch die Tiere, die auch in der Geschichte des Jona Einfluss nehmen. Und zwar auch wieder der Gegensatz, ein sehr großes Tier, der Fisch. Und dieses sehr kleine Tier, der Wurm. Beide Tiere bringen Jona zum Umdenken. Ja, in dem Bauch des Fisches erkennt er, dass er eben nicht vor Gott fliehen kann. Und der Wurm, der dann diese Staude zum Welken bringt, zum Verdorren bringt, macht ihm klar, dass er, das heißt, ob er so ganz verstanden hat, weiß man ja nicht, aber bringt ihn zumindest auf die Spur zu erkennen, dass er dankbar sein soll für den Sonnenschutz und noch viel dankbarer eigentlich dafür, dass die Menschen in Ninive überlebt haben. Ja, gibt es noch andere Auffälligkeiten? Das, was Jona am Ende erreicht, aber eigentlich nicht erreichen will, nämlich, dass sich die Leute in Ninive bekehren, das erreicht er auch schon auf dem Schiff mit den Schiffsleuten, obwohl er das ja mit Sicherheit auch nicht beabsichtigt. Nebenbei bemerkt, die heidnischen Schiffsleute müssen den Jona darauf hinweisen, dass er ja eigentlich ein Prophet sei oder beziehungsweise das stellt er sich vor, ich bin der Prophet. Und dann sagt er, könntest du mal deinen Gott anrufen, ja, vielleicht hilft er dir. Und dann sagen sie, Vers 1, Kapitel 1, Vers 14 und folgende, da riefen sie zu dem Herrn, also die Schiffsleute, und sprachen, lass uns nicht zugrunde gehen. Da fürchteten sich die Männer sehr vor dem Herrn und brachten ihm ein Opfer und machten Gelübde. Also sie wenden sich dem Gott Jahwe zu, dem Gott des Jona. Und das tun am Ende die Leute in Ninive auch. Dem Jona begegnet quasi immer wieder das, was er eigentlich nicht will, nämlich dass Menschen die Gnade Gottes für sich, also dass ihnen die Gnade Gottes zuteil wird und sie gerettet werden. Was ist das letzte Wort, das allerletzte Wort im Buch Jona? Ich weiß nicht, vielleicht nach Übersetzung ein bisschen anders. Tiere. Das letzte Wort im Buch Jona ist Tiere. Und ich denke mal, das ist nicht zufällig, sondern der letzte Satz heißt ja so, Gott sagt, sollte mich nicht jammern, eine große Stadt, 120.000 Menschen und dazu auch viele Tiere. Also auch hier spielen die Tiere, das Vieh in dem Fall noch eine Rolle, dass Gott sich auch des Viehs erbarmt. Und auch das ist nochmal eigentlich sehr humorvoll, denn der König von Ninive ordnet ein Fasten an in Sack und Asche, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere. Also man stelle sich jetzt vor, da stehen so ein paar Kühe auf der Weide, die dann mit Sack und Asche verhüllt sind, um die Buße des Volkes auszudrücken. Auch das ist ja schon eine etwas humorvolle Vorstellung. Und zeigt eben auch, dass die ganze Schöpfung sozusagen in diesen Vorgang eingebunden wird. So wie sich Gott diesen Fisch bestellt, wie du es richtig erwähnt hast. Und über der ganzen Geschichte des Jona liegt ja eigentlich so eine Ironie, die hat jemand mal so ausgedrückt. Die Menschen in Ninive starben nicht, sondern blieben am Leben. Jona wollte sterben, weil sie am Leben blieben. Die Menschen in Ninive erflehten Gottes Gnade und Erbarmen, damit sie nicht sterben mussten. Während Jona sterben will, wegen Gottes Gnade und Erbarmen. Wir wissen am Ende nicht, wie die Geschichte ausgeht, ob Jona diese Lektion gelernt hat oder nicht. Die bleibt offen. Und auch das ist eine pädagogische Wirkung, dass sozusagen der Leser und Hörer dieser Geschichte aufgefordert wird, seine Antwort zu geben. Und auch gerade die Geschichte des Jona zeigt sozusagen die pädagogische Wirkung des Humors, dass diese Geschichte mit Humor erzählt, beim Hörer und beim Leser eine Nachdenklichkeit erzeugen soll mit der Frage, mit der offenen Frage, wie verhalte ich mich jetzt gegenüber der Gnade Gottes? Dann machen wir noch einen gemeinsamen Schritt für den Rest dieser Zeit ins Neue Testament. Wie gesagt, der Kirchenvater Johannes Chrysostomus hat behauptet, Christus hat nie gelacht. Hat er recht? Eins muss man ihm zugestehen, es steht in der Bibel nirgends ausdrücklich erwähnt, dass Jesus gelacht hätte. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht gelacht hat, denn es gibt sicherlich viele andere Gründe, das anzunehmen. Zum Beispiel, Jesus hat gefeiert, mitgefeiert, sogar so, dass seine Gegner ihm sagten, er ist ein Weinsäufer. Ja, die haben sie ihm vorgeworfen. Also das war er nicht, aber er hat mit Sicherheit auch gefeiert und sich gefreut und gelacht. Davon können wir sicherlich ausgehen. Wir können uns genauso gut vorstellen, dass Jesus auch manche Geschichten, manche Gleichnisse, die er erzählt hat, auch so mit einem leichten Schmunzeln oder mit dem Augenzwinkern erzählt hat, so wie wir es jetzt auch vom Alten Testament gehört hatten. Und ein Bild, das ihr alle kennt, das ist das vom Balken und vom Splitter. In der Bergpredigt finden wir das in Matthäus 7. Können Sie nochmal mit aufschlagen, Matthäus 7, Vers 3. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? In deinem Auge, so. Ich habe mir euren Schaukasten hier angeguckt. Wer hat den so wunderbar gestaltet? Wunderbar, vielen Dank. Denn da findet sich ja auch dieses Zitat von Jesus hier und auch ein schönes Bild dazu. Das würde ich gerne irgendwie mir kopieren oder so, oder ich fotografiere es ab. Das finde ich ganz klasse. Denn in der Tat, als ich mich so ein bisschen intensiver auch mal eine Predigt gehalten über diesen Text beschäftigt habe, Da habe ich mir das so vorgestellt wie so ein Kleincomic, so ein Slapstick. Ich habe mir gedacht, wenn ich zeichnen könnte, kann ich leider nicht, könnte ich mir das so vorstellen, so ein Männchen, so ähnlich wie es hier im Schaukasten ist, torkelt so auf die Bühne mit dem Balken im Auge, kann man ja nicht mehr gerade ausgehen. Da kann man auch sein Gleichgewicht kaum halten. Ja? Das heißt, da läuft jemand so orientierungslos mit dem Balken durch die Gegend und dann kommt jemand mit einem kleinen Splitter, ja, der war vielleicht Schreiner oder Zimmermann und hat da so einen kleinen Holzsplitter abbekommen, das ist schlimm genug, ja, ein Splitter im Auge. Der kommt jetzt hier und der mit dem Balken bildet sich jetzt ein, er wäre überhaupt in der Lage, den Splitter rauszuziehen. Das kann er aus zwei Gründen nicht. Erstens sieht er ja nichts, wenn er selber so Brett vorm Kopf hat, würden wir heute sagen. Und zweitens kann er ja an den anderen gar nicht ran, weil ihm der Balken ja immer im Weg ist. Also schon allein das Bild an sich lädt zum Schmunzeln ein, wenn man sich das so bildhaft eben vorstellt. Dazu sind ja Bilder da. Und an diesem Wort Jesu wird eben wunderbar deutlich, was wir einleitend schon sagten. Es geht hier ja um das heuchlerische Verhalten der Pharisäer, dass sie meinten, einen kleinen Fehler beim Mitmenschen kritisieren zu können und ihren großen Fehler selbst gar nicht wahrnehmen. Dieses heuchlerische Verhalten will Jesus hier kritisieren und dazu verwendet er ein Bild, das natürlich übertrieben ist. Ob man Sünde überhaupt in groß und klein einteilen könnte, ist nochmal ein anderes Thema, aber so ein Splitter gegenüber einem Balken ist schon, sind schon Dimensionen. Ja. Er übertreibt natürlich mit diesem Bild, aber deshalb will er ja gerade zum Nachdenken einladen, indem man erstmal schmunzelt und einem sozusagen das Absurde dieses Verhaltens dadurch bewusst wird. Ja. Wie kann sich jemand einbilden, er könnte dem Mitmenschen helfen, wenn er selber hier diesen Balken hat. Und dann zieht Jesus aber ja auch die Konsequenz oder er gibt die Lösung an, ja, Vers 5, zieh erst den Balken aus dem Auge und dann kannst du sehen, dann kannst du nämlich erst sehen und dann den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen, des Bruders zu ziehen. Eine ähnliche, ja, absurde oder groteske Vorstellung oder ein Bild verwendet Jesus in Matthäus 23, auch das habt ihr hier schön abgebildet im Schaukasten, nämlich auch hier kritisiert er ja die Pharisäer, also ihr heuchlerisches Verhalten und sagt, Kapitel 23, Vers 23 und 24, ihr Heuchler, da wird es ja ausdrücklich nochmal benannt, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun, jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Auch das ist, wenn man zunächst mal dem Bild folgt, sich das so wörtlich vorstellt, ja, da hat der Pharisäer hat so einen Krug oder so einen Tonkrug mit Wasser oder was anderes und der passt jetzt genau auf, damit er hier keine Mücken mit verschluckt, die da drin sein können, ja, die seid er durch und trinkt und dann plötzlich hat er ein Kamel verschluckt. Was will Jesus mit dem Bild sagen? Auch hier wieder das Spiel mit klein und groß, ja, Gegensätze, kleine Mücke, großes Kamel. Typische Eigenschaft des Humors, dass er die Größenverhältnisse umwertet. Wie würdet ihr dieses Bild deuten? Was ist klein, was ist groß in den Augen Jesu? Das Kleine wäre hier jetzt in dem Zusammenhang eben das Zehntengeben von den Küchenkräutern. Da wird peinlich drauf geachtet, sagt er. Ja, bitte.
Ja, ich denke, Jesus hat hier in sich auch diese verkehrte Vorstellung der Pharisäer umschlicken. Er möchte das ein bisschen anprangern, ja, und dann durch diese Übertreibung zeigt er das klar und deutlich. Also, ja, ihr habt irgendwie eine Vorstellung,
genau. Bei dem Kleinen gebt ihr sorgfältig darauf Acht, dass ihr das den Zehnten gebt, so genauso wie ihr aufpasst, dass ihr keine Mücken verschluckt. Aber bei dem Großen, ja, hier Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, da achtet ihr nicht drauf. Und daran, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter treibt, das Bild, daran verschluckt ihr euch quasi, ja, wie an einem Kamel. Zum Kamel fällt euch noch was ein? Genau. Genau, auch dieser, sagt man. Okay, dann, also gut, den Spruch kennt ihr ja, Markus 10 nachzulesen. Es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Reich Gottes, das stimmt. Jetzt gibt es in der Tat diesen Erklärungsversuch, den du ansprichst, dass man sagt, dieses sogenannte Nadelöhr wäre ein Tor in der Stadtmauer Jerusalems gewesen, ein kleines Tor, durch das Kamele nur auf Knien und ohne Gepäck und so durchschlupfen konnten. Und deshalb gebraucht Jesus dieses Bild. Diese Erklärung lässt sich zumindest nicht nachweisen. Es ist nicht nachweislich bekannt, dass es ein solches Tor mit diesem Namen gegeben hätte. Ich denke aber, dass es auch hier um ein so paradoxes Bild geht. Genauso wie man kein Kamel verschlucken kann, passt natürlich auch kein Kamel durchs Nadelöhr. Also Jesus übertreibt hier wieder maßlos, könnte man sagen. Aber er will ja etwas damit ausdrücken. Was ist nämlich, wenn ihr Markus 10 aufschlagt und diese Episode nachlest, ab Vers 20 fängt es an und die Schlussfolgerung ist dann im Vers 27. Markus 10, Vers 27, was ist sein Ergebnis? Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das menschlich Unmögliche wird durch dieses absurde Bild dargestellt. Kamel durchs Nadelöhr geht gar nicht. Aber trotzdem ist es bei Gott möglich. Und hier geht es ja um die Reichen, die ins Reich Gottes kommen. Menschlicherseits unmöglich, sagt Jesus, aber bei Gott ist es möglich. Und jetzt kann man natürlich dann das ausformulieren, was denn Gott an einem reichen Menschen machen kann oder was er macht, damit dieser ihm doch nachfolgt. Wir haben ja Beispiele in Evangelien für beide, ja, beide Fälle. Der reiche junge Mann, der hat es nicht gepackt, aber andere reiche Menschen, wie zum Beispiel Nikodemus oder so, die haben es gemacht. Also bei Gott ist es möglich. Ein letztes Beispiel noch, wo Jesus auch ja eine Paradoxie, könnte man sagen, verwendet und damit auch zum Nachdenken anregt. Und das wäre ein Wort in Matthäus 15, gibt es auch im Markus, Evangelium Markus 7 oder Matthäus 15, nämlich die Geschichte von Rein und Unrein. Hier verwendet Jesus eigentlich eine Paradoxie, also etwas, was zumindest scheinbar nicht zusammenpasst. Ja, ihr erinnert euch an den Rechtsanwalt, der Linkshänder ist. Das ist natürlich Quatsch, kann er ja sehr gut, aber hier macht man das Spiel halt mit rechts und links. Hier geht es mit innen und außen. Jesus sagt, nicht das, was zum Munde hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Munde herauskommt, macht den Menschen unrein. Das ist vordergründig betrachtet ein Paradox. Das stimmt nicht. Denn nach den Reinheitsvorschriften und auch nach dem, was die Pharisäer dann noch weiter ausgeführt hatten, wird der Mensch eben verunreinigt, wenn er von außen etwas nach innen aufnimmt, also sprich isst. Ja. Entweder unreines Essen oder eben nach den Pharisäern, wenn man es mit ungewaschenen Händen isst oder wenn man vorher die Heiden berührt hat und so weiter. Das macht den Menschen unrein. Wenn etwas von innen rauskommt, dann macht es den Menschen noch nicht unrein, sondern im Gegenteil, es können ihn höchstens reiner machen, ja, wenn er Schmutz von innen nach außen bringt, wie auch immer. Also hier ist ein Paradox auf den ersten Blick. Aber Jesus hebt ja sozusagen diese Aussage auf eine andere Ebene. Er will von der kultischen Verunreinigung weg auf die ethische, auf das Verhalten. Sagt das, was aus dem Menschen herauskommt. Und dann sagt er ja, das sind die unreinen Gedanken und die Worte, die verunreinigen den Menschen. Jetzt nicht körperlich, sondern eben von seinem Verhalten her. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe von humorvollen Bemerkungen, von Schlagfertigkeit. Denkt noch an die Geschichte, als die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollen. Und er sagt, sag mal, mit welcher Autorität lehrst du eigentlich? Sagt Jesus, stelle ich meine Gegenfrage. Mit welcher Autorität hat Johannes der Täufer gelehrt? Haben sie überlegt, sagen wir so. Wir wissen es nicht, sagt Jesus. Das sage ich es euch auch nicht. Daher hat Jesus auch eigentlich Schlagfertigkeit, sozusagen den Spieß umgedreht, wie wir heute sagen würden, ja, und die Falle, die ihm seine Gegner stellen wollten, ihnen quasi zurückgestellt. Ihr könnt ja mal beim Lesen der Evangelien gucken, ob euch noch mehr solche humorvollen Bemerkungen, solche Schlagfertigkeit oder solche Witz im Sinne von Gewitztheit auffallen wie Jesus und damit denke ich auch wieder letztlich pädagogisch mit den Menschen umgeht, dass er durch die Art und Weise, wie er es ausdrückt, eben auch manchmal humorvoll ausdrückt, die Menschen zum Nachdenken bringt und sie damit auch ja, belehrt und ihnen etwas Nachdrückliches sagen will. Ich schließe mit einem Gedanken, der sozusagen den Blick noch wieder ein bisschen öffnet. Wir haben uns jetzt über einige Formen und Ausdrucksweisen des Humors unterhalten. Wir sind am Anfang davon ausgegangen, dass der Humor eigentlich zuallererst und zutiefst eine Lebenshaltung, eine Einstellung ist, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und das wäre schon so eine Antwort auf die Frage, die wir dann morgen noch weiterführen wollen, was ist christlicher Humor? Ich denke, dass der christliche Humor eben seine Wurzeln im Evangelium hat. Und Evangelium heißt gute Nachricht oder frohe Botschaft. Schon bei der Geburt Jesu haben die Engel von einer großen Freude gesungen, die den Menschen zuteil wird. Jesus selbst hat diese Freude immer wieder verkündigt. Denkt an die Gleichnisse vom Verlorenen, Lukas 15, immer wieder, bei jedem der Gleichnisse sagt, so wird große Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und das wird dargestellt in diesem großen Festmahl, das dann der Vater mit den Söhnen und mit den Gästen hält. Jesus hat diese frohe Botschaft verkündigt. Jesus mit seinem erlösenden Handeln ist selbst zum Evangelium für uns geworden, ist Grund für eine positive Lebenseinstellung aus diesem Erlöstsein, aus der gnädigen Zuwendung Gottes, die wir erfahren haben, dürfen wir uns freuen und können deshalb auch mit dieser positiven Lebenseinstellung durch das Leben gehen. Dieser Gedanke, denke ich, kann uns als Christen und soll uns als Christen begleiten und uns dann vielleicht auch immer wieder Anlass geben, auch zum Lachen und zum Lächeln. Ich würde sehr gerne noch ein Gebet mit euch sprechen.